Ja, ihr hört Gegenstandpunkt. Gegenstandpunkt, eine Sendung, die immer wieder Gegenargumente gegen das, was hierzulande sich mit Selbstverständlichkeit als die Realität aufführt, die zu respektieren jedermann den Auftrag habe. Wir wollen Gegenargumente bringen, weil Kritik gibt es viele, aber Kritik, die wirklich das trifft, was in dieser Welt von Marktwirtschaft und Demokratie, von Ordnungskriegen und innerer Ordnung läuft, das verdient eine richtige Kritik, damit diese Realität einmal eine andere wird. Heute hier am Mikrofon Andreas Janz, mir gegenüber sitzt Heinz Scholler. Hallo Heinz.
Hallo Leute.
Und wir haben uns heute vorgenommen, über das Thema, innere Sicherheit ein wenig zu sprechen, einige Argumente über innere Sicherheit zu liefern, weil die Debatte zu diesem Thema geht ja schon einige Zeit und wir haben einmal zusammengestellt, was die einzelnen Politiker zu diesem Thema verlautet haben, was sie gesagt haben. Das ist ja einiges los auf diesem Gebiet. Da ist auf der einen Seite der Bundesinnenminister Schäuble. Schäuble, der in jedem Interview, das er gibt, darauf hinweist, dass die Online-Durchsuchung endlich genehmigt werden müsse, der als Innenminister darauf hinweist, dass es nicht genügen könne, dass die Geheimdienste und der Verfassungsschutz, der militärische Abschirmdienst, die Auslandsgeheimdienste und so weiter Zugriff haben auf die verschiedenen Festplatten derjenigen, die verdächtig sind, sondern der darauf besteht, es müsse unbedingt endlich genehmigt werden, dass auch die Polizei Zugriff habe auf eine Festplatte, die sie interessiert, dass sie ohne Information und rechtliches Gehör desjenigen, der diesen Computer betreibt, einen sogenannten Bundestrojaner dort einschleusen lassen dürfte. Und auf der anderen Seite gibt es ja einen anderen Minister in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich Franz Josef Jung, der Bundesverteidigungsminister, der sich hart gibt. Überschriften wie Jung würde entführtes Flugzeug abschließen lassen, sind zwar schon einige Zeit alt, aber immer wieder wird darauf hingewiesen, Franz Josef Jung sagt, er würde, wenn ein Flugzeug entführt würde, das eventuell zu einem Terrorangriff genutzt werden kann, dieses Passagierflugzeug abschießen lassen, auch ohne gesetzliche Grundlage. Im Fokus hat der Minister vor einiger Zeit klargestellt, er wünsche sich eine verfassungsrechtliche Klarstellung, aber dafür gäbe es zurzeit zwar noch keine Mehrheit, er aber sage, auch wenn das Bundesverfassungsgericht den Abschuss eines gekaperten Passagierflugzeugs auf die Fälle beschränkt habe, in denen nur Terroristen und keine Unschuldigen an Bord seien, dann so Jung, wörtliches Zitat, aber wenn es eine gemeine Gefahr ist oder eine Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dann gelten andere Regeln, dann gilt der übergesetzliche Notstand. Das ist das, was zurzeit Thema ist.
Ja, so mancher wohlmeinende Demokrat fühlt sich da an Stasi-Methoden erinnert. Sachlich durchaus zu Recht. Höchstens mit dem einen Unterschied, dass das, was der Schäuble und seine Dienste heute schon können und was sie in Zukunft noch mehr können wollen, dass all das ungleich effektiver ist, als was die Stasi je gekonnt hat. Uns ist nur aufgefallen, die Leute, die sich da an die Stasi erinnert fühlen, die machen das immer, oder in so gut wie allen Fällen, mit dem Tonfall: ja, aber das darf doch nicht wahr sein. Das schickt sich doch nicht für unser demokratisches Musterstaatswesen, dass es sich auf dem Gebiet der inneren Sicherheit so aufführt wie Weiland Stasi. Von wegen möchte ich solchen Leuten zu bedenken geben, die das so sehen. Erstens mal hat man ja schon das Faktum vorliegen. Es sind ja justament gerade die obersten Verfassungshüter und Verfassungsschützer der Demokratischen Bundesrepublik Deutschland, die all das schon können und noch viel mehr können möchten. Stichwort: der Bundestrojaner, dieser launige Einfall von unseren Journalisten, der ist ja einigermaßen aufschlussreich. Nicht bei den Journalisten, aber man kann was draus machen. Nämlich Folgendes: das ist der Hinweis darauf, wenn zwei dasselbe tun, dann ist es noch lange nicht dasselbe. Zumindest wenn einer von den zweien der Staat ist. Bundestrojaner, das ist ja der Hinweis darauf: das, was Privatleuten streng verboten ist, nämlich ohne dein Wissen und gegen deinen Willen deine Daten auszuspionieren. Also das, was Privatleuten streng verboten ist, für den Staat gilt da genau das Umgekehrte. Dazu ist der Staat berechtigt und verpflichtet. Nicht bloß der Hinweis soll hier einschlägig sein, sondern es geht da noch weiter. Dieselben Leute, Schäuble etc., auch sein Vorgänger Schily ist da durchaus vom selben Schrot und Korn, auch wenn er von der anderen Partei ist. Also diese Leute, die machen ja überhaupt keinen Hehl daraus, dass sie eine Ableitung wissen, einen angeblichen guten Grund, warum sie all das dürfen, können, müssen, was sie bei ihren Feinden strikt verurteilen. Der gute Grund, den kennt jeder, weil er ihn ja oft genug gesagt gekriegt hat, der heißt: die gute Sache, also unser demokratisches Gemeinwesen, das seinen Bürgern Rechte und Freiheiten gewährt, Toleranz, religiöse Freizügigkeit ohne Fundamentalismus und so weiter und so zu. Also diese saugute Sache, die ist in Not und befindet sich in einem Verteidigungsfall gegenüber Verbrechern, in dem Falle auswärtigen Verbrechern und sogar Verbrechern von der ganz allerübelsten, nämlich terroristischen Sorte. Und wenn die Sache so steht, dann gilt hierzulande von oben her die Fortsetzung: der Notstand der guten Sache, der rechtfertigt noch jeden Übergriff, der verpflichtet geradezu zu einem Gebrauch der Gewalt, und zwar zu einem überlegenen Gebrauch der Gewalt, überlegen im Vergleich zu den Feinden der Freiheit. Also nochmal, da möchte ich ein bisschen drauf rumreiten, das ist mir wichtig. Bei den Feinden von Frau Merkel, Herrn Schäuble oder Herrn Jung, bei denen gelten die verwerflichen Mittel, Gewaltmittel, die sie zur Anwendung bringen, ganz direkt als Ausweis dafür, dass auch ihre Sache verwerflich sein muss. Man braucht nur Stasi zu sagen und schon weiß man, die DDR war scheiße. Man braucht nur auf Attentate von Terroristen zu deuten und schon weiß man, das, was die vorhaben, ist total scheiße. Also bei denen stehen ihre verwerflichen Gewaltmittel in einem direkten Verhältnis zu ihrer verwerflichen Absicht. Bei Frau Merkel, Herrn Schäuble und Herrn Jung ist das genau umgekehrt. Da kann man sagen, bei denen heiligt der Zweck, die gute Sache, für die sie stehen, jedes Mittel. Und sei es die Folter und Guantanamo, wie wir von unseren Hauptfreunden in den USA her so genau wissen. Also nochmal, bei uns gilt offiziell die Ableitung, weil wir so total tolerant sind. Deswegen, genau deswegen, sind wir berechtigt, den Intoleranten mit all der Intoleranz der Gewalt zu kommen, über die wir verfügen oder die wir uns verfügbar machen können. Unsere Toleranz oder unsere Friedensliebe, unsere freiheitliche Gesinnung, was auch immer an dem demokratischen Wertehimmel man da einsetzen mag. Also sagen wir, unsere Toleranz, die ist der unschlagbar gute Grund dafür, dass wir alle gerechte Gewalt aufbieten können, sollen, dürfen, müssen, um die Feinde dieser guten Sache da zu schädigen. Irgendwie hat man das Gefühl, dass sich der Ausgangspunkt, wir sind so toll, weil tolerant, dann unterwegs herauskürzt. Nein, in der offiziellen Sichtweise soll man genau das Umgekehrte sehen und für die eigene Gewaltausübung und Gewaltanwendung aus den Berufungstiteln Toleranz, Freiheit, Friedensliebe, Menschenrechte ein unverschämt gutes Gewissen entnehmen, wenn man auf die Feinde davon losgeht. Noch einen Gedanken möchte ich da anschließen. Die gute Sache rechtfertigt in den Augen der Schäubles und so weiter jede gerechte Gewalt gegen ihre Feinde. Die gute Sache ist in Not. Tja, der nächste Witz ist, wenn der Notstand dieser guten Sache einmal ausgerufen ist, dann verbietet sich endgültig jede Prüfung, ob diese gute Sache denn eigentlich wirklich so gut ist. Wenn es darum geht, ich zitiere mal den Schäuble aus dem letzten Spiegelgespräch, also Zitat, wenn es darum geht, das Gemeinwesen vor terroristischen Angriffen zu bewahren, die auf seinen Zusammenbruch zielen, den Staat in seinen Grundfesten erschüttern und ihn als Ganzes bedrohen. Zitat Schäuble, Ende. Wenn das die Lagediagnose von oben ist, dann ist es in der hoheitlichen Optik schlichtweg verboten, dass Bürger sich noch fragen, was sie von diesem freiheitlich-demokratischen Gemeinwesen eigentlich haben. Im Zustand des Notstandes, spätestens da, ist jeder Test auf die Güte dieser Ware einfach vom Tisch. Es verbietet sich dann, wenn irgendwo Terroristen zugeschlagen haben oder zuschlagen könnten, dass die Insassen dieses Gemeinwesens einen Gedanken darauf verschwenden, ob sich das lohnt, wenn sie sich gewissermaßen als die Kombattanten dieses Gemeinwesens fühlen und betragen. Ein Test auf die Güte dieser Ware, sagen wir mal, von den vielen armen Leuten hierzulande mit ihren diversen Formen von Armut, die immer ums Überleben kämpfen müssen und manchmal sogar für ein über die Runden kommen mit Lohnarbeit, mit einem Streik antreten müssen und so weiter und so zu. Bloß der Hinweis, ob diese Leute eigentlich gut bedient sind mit dem Laden, der da in Not sein soll. Diese Frage überhaupt aufzuwerfen, zu denken, das verbietet sich, wenn der Staat der demokratische Rechtsstaat, also der Organisator und der gewaltsame Garant genau dieser Zustände, sich selber für bedroht erklärt. Wenn er das tut, dann gilt nur noch eine Folgerung und eine Antwort. Von wegen die Nachfrage, taugt das was, die gute Sache, unser demokratisches Gemeinwesen? Nein, die ist einfach perdu. Sondern, wenn diese gute Sache in Not ist, was ist dann verlangt? Dann ist Gefolgschaft verlangt. Gefolgschaft pur, ohne jede Nachfrage nach einem Wofür oder Warum.
Ja, wir hier in der Sendung Gegenstandpunkt haben heute das Thema innere Sicherheit und die Anforderungen, die die gewählten Vertreter, die berufenen und vereidigten Minister der Bundesrepublik Deutschland an die innere Sicherheit in heutigen Zeiten stellen. Und wir wollen einige Argumente liefern. Argumente, die nicht direkt dafür sprechen, sich einfach gemein zu machen mit diesen herrschenden Figuren. Die Gefahr, mit der begründet wird, warum ein Bundesinnenminister mehr Mittel und Zugriff auf den Kommunikationsverkehr und die Festplatten der in der Bundesrepublik Lebenden braucht, die Gefahr, mit der ausgemalt wird, warum ein Bundesverteidigungsminister unbedingt das Recht braucht, auch Maschinen, Flugmaschinen, Flugzeuge mit Passagieren abzuschießen, wenn sie eventuell gekapert worden sind. Die Gefahr, die das alles begründen soll, sie wird ja drastisch ausgemalt. Und zwar so, dass unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel einfach sagen kann, ein Zitat, die alte Trennung von innerer und äußerer Sicherheit ist von gestern, spätestens seit dem 11. September 2001. Damit soll begründet werden, die Grenzen zwischen Polizei und Armee, zwischen innerer und äußerer Sicherheit, zwischen Strafverfolgung und Krieg, sie seien doch gar nicht mehr sauber zu ziehen, und daher aufzuheben. Nun ist es natürlich nicht so, dass unsere Politiker nicht mehr Äußeres und Inneres unterscheiden könnten. Im Gegenteil, man merkt es doch schon daran, dass der Hinweis, es gebe eine asymmetrische Bedrohung, doch damit spielt und auch weiß, dass es einen sehr großen Unterschied gibt zwischen der gewalttätigen Kreativität von Terroristen und Angriffen von waffenstarrenden Gewaltmonopolisten von Staaten, die gegeneinander ihre Militärarsenale in Stellung bringen. Das ist diesen Politikern allemal nicht nur bekannt, sondern sie gehen davon aus, auch die Größe der Zerstörung, die ein Flugzeug, wie es in das Pentagon gelenkt wurde oder ins World Trade Center, auch die Größe der Zerstörung ist überhaupt von ihnen zwar einerseits gleichgesetzt mit Krieg, aber andererseits natürlich wissen sie zu unterscheiden, dass zum Beispiel in Raketenfragen doch ganz andere Dinge anstehen. Wenn heutzutage unsere Politiker sich darauf berufen und sagen, sie brauchen eine Aufrüstung mit einer eigenen Raketenabwehr, wie zum Beispiel die Amerikaner es jetzt planen, an der Grenze zu Russland zu stationieren, wogegen ja der russische Präsident sich aufstellt. Natürlich wissen sie dann, dass das etwas ganz anderes ist, als der Terrorismus von Nichtregierungsorganisationen. Wenn es aber so ist, dass unsere Politiker die Schurken und Schurkenstaaten benennen, vor allen Dingen eins wollen, die Zustimmung dazu, dass man doch gar nicht mehr so recht unterscheiden könne zwischen innerer Sicherheit und äußerer Sicherheit, zwischen Polizeiaufgaben und Kriegsaufgaben, wenn sie darauf bestehen, dann ist etwas anderes festzuhalten. Sie wollen nicht unterscheiden. Sie wollen nicht unterscheiden und sie haben ihre Gründe dafür und diese Gründe sollte man sich einfach einmal angucken. Sie wollen nicht daran festhalten, dass unterschieden wird zwischen Polizei und Kriegsaufgaben, zwischen innerer und äußerer Sicherheit, weil sie die Rechtsfolgen der bisherigen Unterscheidung einfach nicht mehr für gut, für ihre Zwecke brauchbar halten. Sie wollen nicht länger dulden, dass zwischen Kriegszustand und Friedenszustand, Polizeiaufgaben und Krieg nach außen einfach eine Linie gezogen ist, die rechtlich definiert ist. Sie halten eine Paragraphenlage, in der der Zugriff auf die Waffe, die ihnen jeweils am geeignetsten erscheint. Sie halten eine solche Paragraphenlage, die rechtliche Umstände macht, wo man einen Richter und so weiter fragen muss. Die halten dies einfach für einen Skandal. Und zwar nicht deshalb, wie manche meinen, obwohl das doch Recht ist. Nein, Politiker in einer Demokratie denken offensichtlich, genauso wie andere Sicherheitspolitiker, die nicht in Demokratien sich organisieren, sehr einfach. Sie sagen, das Recht ist nicht etwa eine Schranke der Gewaltausübung, sondern das Recht muss so gestaltet werden, wie wir es gerade brauchen. Wenn wir den Umweg über Amtshilfe für überflüssig, lästig und so weiter halten, ja, und der aber im Recht vorgeschrieben ist, was ist dann der Weg der herrschenden Politiker? Dann müssen wir eben das Recht angleichen. Dann müssen wir uns ein Recht machen, das zu unseren Ansprüchen einfach passt. Dann passt es doch. Die Auffassung, ausgerechnet in Sicherheitsfragen würden Politiker beim Zugriff auf irgendetwas vom Recht womöglich irgendwie in Schranken gewiesen. Das weisen diese Politiker weit von sich. Die Verfügbarkeit der Gewaltmittel, dass diese Verfügbarkeit eine Rechtsfrage ist, die in Gesetze gegossen ist. Auch die Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Sicherheit, zwischen Polizei und Kriegsfragen. Diese juristisch genau fixierte Zuordnung mit ihren einschlägigen Einsatzkompetenzen. Hier die Polizei, dort die Geheimdienste, hier das Militär, alle miteinander amtsverbunden, aber doch geschieden. All das, das hält die Regierung für einen Reformbedarf. Hier muss einfach das gemacht werden, was sie wollen. Nämlich, sie wollen, dass in ihrem Kampf gegen jedwede Feindschaft, die sie sich mit ihren weltweiten Ordnungsanstrengungen, mit ihren Kriegen, mit ihren Eingriffen in Afghanistan und wo auch immer, einhandeln. Sie wollen, dass in ihrem Kampf gegen jedwede sie rechtliche Regelungen loswerden, die ihren Gewalteinsatz in irgendeiner Weise mit Lästigkeiten der bisherigen Art belastet. Sie stellen sich einfach auf den Standpunkt, so wie sie es gestern in Rechtsform gebracht haben, wie sie ihre Gewaltmittel untereinander aufteilen und wer was darf. Das sei einfach eine Beschränkung, die heute nicht mehr sein darf. Und das ist nicht sehr klein, sondern sehr generell gedacht. Ein Minister wie Schäuble, der Bundesinnenminister, der Verfassungsminister, wie man auch sagt, sagt einfach, die alten Kategorien passen nicht mehr, wir brauchen neue Begrifflichkeiten im Recht. So Schäuble im Spiegel. Und wenn die Gewalt und weil die Gewalt in der Demokratie rechtsstaatlich organisiert ist, naja, dann muss man sich die Mittel auf juristischem Wege einfach verfügbar machen. Eben Gesetze machen, so lange, bis es eben passt zu dem Bedarf, den man gerade hat. Überlegen wir mal so. Was ist die Anforderung, die diese Leute stellen? Darin liegt nämlich auch schon die Kritik. Mit der Ausrufung einer Bedrohungslage, die einfach keine innere und äußere Sicherheit mehr kennen will, soll eines geschaffen werden: ein einheitlicher polizeilich-militärischer Bedarf. Dieser einheitlich-polizeilich-militärische Bedarf, der soll nur noch an einer Frage, nämlich an sicherheitstechnischer Frage, sich orientieren müssen, nämlich an der Frage, was würde ich, der Innenminister, Verteidigungsminister, Kanzler, also der Gewalthaber, am liebsten einsetzen, welches Gewaltmittel macht die umfassendste Wirkung? Und an dieser Frage, da meint die Regierung, da müsse der Maßstab für die Entwicklung der neuen verfassungsrechtlichen Begrifflichkeit gefunden werden. Einfach festlegen, wir wollen welche Mittel? Na, dann muss eben das Recht genau so sein. Dieses Umgehen mit dem Recht, dieses wir schaffen uns ein neues Recht, heißt in diesem Fall, die Sicherheitspolitiker in der Großen Koalition, sie wollen einen andauernden Kriegszustand proklamieren, ohne offenen Krieg. Im Grunde genommen, nicht so etwas wie Musharraf in Pakistan, einfach ein Kriegsrecht verhängen, wo man alles andere außer Kraft setzt, sondern sie wollen einen andauernden Kriegszustand ohne offenen Krieg definieren, eine fortwährend verdeckte Bedrohung geltend machen. Und dann in Anspruch nehmen, die Gefährlichkeit, die wird eben von den Regierenden mit wechselnden Alarmstufen im öffentlichen Bewusstsein gehalten und definiert. Und wenn Sie mit Ihrem, wie auch immer erlangten Geheimwissen eben sagen, jetzt ist ein ziemlich weiter Kriegszustand im Krieg gegen den Terrorismus einfach einmal definiert, wir schalten jetzt von grün auf gelb oder so, dann wollen Sie mit diesem stets möglichen Verteidigungsfall eine Freiheit sich einräumen. Dieses, es ist so ein Quasi-Verteidigungsfall, das ist ja nicht harmloser, sondern in den Augen dieser Sicherheitspolitiker der Bundesrepublik Deutschland etwas anderes. Es ist ein freies Mittel. Es ist die Art, wie die Merkels, Schäubles, Jungs und so weiter die Souveränität der politischen Führung gegen die geltende Rechtslage geltend machen wollen. Sie sagen, unser Handlungsbedarf, das, was wir an Gewaltmitteln einfach gegen die, die wir als Feinde definieren, nach innen oder nach außen einsetzen wollen. Unser Gewaltbedarf, der sich nicht daran schaben und reiben muss, ob wie bisher man so etwas liefern muss, polizeilich genaue Beweise. Man muss fragen, einem Richter Beweise vorlegen, bevor man etwas darf, hier oder da eingreifen, durchsuchen und so weiter. Wenn man sagt, das ist doch quasi ein Kriegszustand, dann hat man einen anderen Gewaltbedarf, dann definiert man, ja, im Krieg geht es nicht darum, ist einer ein Verbrecher, hat er gerichtsverwertbar etwas gemacht, sondern traue ich dem zu, dass er zum Feind gehört, dann ist er zu vernichten. Und diese Verschiebung dieser Grenze, diese Grenze hin zum Feindstrafrecht, das ist der Handlungsbedarf, den diese Rechtspolitiker anmelden und so wollen sie einen sicherheitspolitischen Ausnahmezustand zur Leitlinie der Rechtsfortbildung machen. Und die Rechtsfortbildung, naja, die soll dann gefälligst dafür sorgen, dass die Freiheit zur aktiven Staatssicherheit künftig jederzeit herrschende Regel wird.
Hallo Leute, ihr hört die Sendung Gegenstandpunkte. Heute befassen wir uns mit dem Thema innere Sicherheit, also mit so appetitlichen Affären wie dem Bundestrojaner des Bundesinnenministers oder dem Abschuss von Verkehrsfliegern, die von Terroristen gekapert worden sind, wie ihn Verteidigungsminister Jung gerne anordnen möchte. Ich gebe gleich eine Zusammenfassung davon, was wir bisher erarbeitet haben, will aber vorher noch folgenden Hinweis sagen. Wir haben einen regelmäßigen öffentlichen Diskussionstermin eingerichtet für Leute, die meinen, dass es sich lohnt, mit uns politisch ins Gespräch zu kommen. Den haben wir genannt den Schurfix des Gegenstandpunktverlages. Der nächste einschlägige Termin findet statt am Montag, 12. November. Wer diese Sendung erst am Dienstag der darauf folgenden Woche hört, der hat diesen Montag, den 12. November, zwar verpasst, aber das ist kein Grund zu verzagen, weil das ist ja ein ständiger Termin, nämlich im 14-Tage-Rhythmus findet der statt, sodass dann der übernächste Montag, der Montag, der 26. November, ebenfalls wieder Schurfix-Termin ist. Das Ganze findet statt in Frankfurt im Gewerkschaftshaus. Die Adresse ist Wilhelm-Leuschner-Straße 69. Und das fängt jeweils um 19.30 Uhr an. Gut, also, innere Sicherheit à la Schäuble und Jung. Schäuble und Jung berufen sich auf einen Zustand, den sie so bezeichnen. Spätestens seit 9/11 sei die Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Sicherheit hinfällig geworden. Damit wollen sie zweierlei gesagt haben. Erstens, unsere gute Sache, unser Gemeinwesen befindet sich in einem quasi kriegerisch zu definierenden Notstand. Und weil das so ist, drum muss es alles dürfen. Vor allen Dingen überlegene Gewalt gegen seine Feinde anwenden, um dieser Bedrohung Herr zu werden. Also wo drin ihre Feinde garstig sind, da müssen sie sie, und zwar mit dem besten Gewissen der Welt, übertreffen. Zweitens ist in dieser Lagedefinition folgendes Interesse am Walten. Insofern Leute wie Schäuble und Jung, Experten in Gewaltfragen, sicherlich noch unterscheiden können zwischen einerseits, sagen wir mal, iranischen Mittelstreckenraketen oder russischen Atombomben und andererseits den zu Bomben umgewidmeten Passagiermaschinen von 9/11 oder Detonationen in U-Bahn-Schächten und so weiter. Also insofern man ihnen durchaus dieses Unterscheidungsvermögen zutrauen darf. Sie auf der anderen Seite offensichtlich in der jetzigen Situation diese Unterscheidung nicht mehr aufrechterhalten wollen. Da ist ein Schluss auf ihr Interesse fällig und der heißt folgendermaßen: Die bestehende Rechtslage, die beispielsweise eine penible Trennung von Polizei, Geheimdiensten und Bundeswehr vorsieht und allerhand Umständlichkeiten, rechtliche Umständlichkeiten, für deren gegenseitige Amtshilfe vorsieht. Der Zustand ist in den Augen der Schäubles etc. darin scheiße, als er sich für den dringenden Handlungsbedarf, den sie ausgemacht haben, ausnimmt, wie eine Bremse des zweckmäßigen Gewaltgebrauchs, den sie als das A und O der anstehenden Auseinandersetzung definiert haben. Das kann natürlich nicht sein, dass das Recht eine Bremse oder sich als eine Bremse staatlichen Gewaltgebrauchs entpuppt, wo diese Diagnose gemacht wird. Da ist eine Rechtsänderung fällig. Und zwar eine Rechtsänderung, die all das erlaubt, was Schäuble und Konsorten für zweckmäßig in Sachen Gewaltkonkurrenz mit dem internationalen Terrorismus erachten. Also in diesem Sinne muss ich sagen, Leute, die das für eine Gefährdung des Rechtsstaats erachten, die liegen ziemlich daneben. Die haben offensichtlich eine durch nichts gedeckte, grundgute Meinung von einem Rechtsstaat. Was der Schäuble macht, ist Folgendes: Er betätigt sich als Fortentwickler des Rechtsstaats. Der soll sich eine Rechtslage verschaffen. Der soll sich vorab die rechtlich wasserdichten Ermächtigungen erteilen, die die Praktiker der Macht für den zeitgemäßen Kampf Deutschlands gegen den internationalen Terrorismus für angebracht halten. Sie wollen wirkliche und vermeintliche Gegner wie feindliche Kombattanten behandeln. Und all das, was sie an besonderen Behandlungsarten gegenüber dieser Klientel für angebracht halten, das wollen sie auch dürfen. Dafür wollen sie die rechtliche Genehmigung vorliegen haben. Sie wollen nicht länger auf die unbeschränkte Verfügung über den mächtigsten Gewaltapparat im Land, die Armee, verzichten. Die rechtlichen Umstände und Umständlichkeiten, mit denen der Einsatz der Armee im Inland verbunden ist, die wollen sie abschütteln und dafür eine verfassungsrechtlich einwandfreie Genehmigung. Und sie wollen, gestützt auf ihren immerzu schwebenden Kriegszustand, einen juristischen Freibrief dafür, die staatliche Forderung des Lebenseinsatzes im Verteidigungskrieg nicht auf Soldaten zu beschränken, die man schon immer mit der Pflicht zum staatsnützlichen Sterben konfrontieren konnte. Das war jetzt übrigens gerade ein Zitat. Die staatliche Forderung des Lebenseinsatzes im Verteidigungskrieg. Der führende Grundgesetzkommentar erläutert dahingehend Artikel 2 Absatz 2 unseres Grundgesetzes. Also, im Verteidigungsfall haben Soldaten sowieso mit ihrem Leben dafür einzustehen, dass ihr Staat gewinnt. Dann, wenn innere und äußere Sicherheit nicht mehr verschieden sein sollen, dann wollen Schäuble und Jung offensichtlich darauf hinaus, dass man diese staatliche Forderung des Lebenseinsatzes im Verteidigungskrieg, das war das Zitat, dass man die nicht mehr auf die Soldaten beschränkt, wenn schon innere und äußere Sicherheit nicht mehr zu unterscheiden sind und der Kriegszustand nicht mehr so klar vom Friedenszustand, dann sind alle Bürger immer auch ein wenig wie Soldaten. Und dann müsste sich jeder einzelne dieser Bürger auch gelegentlich klaglos und solidarisch mit einem Terrorflieger abschießen lassen, ohne dass der Schütze im Eurofighter und sein Befehlshaber im Bundesverteidigungsministerium sich dann noch kläglich auf den rechtlichen, wie das so schön heißt, Auffangtatbestand des übergesetzlichen Notstands flüchten müssten. Nein, dann wäre die Rechtslage klipp und klar geregelt. Ein letzter Hinweis in dem Zusammenhang: Der Schäuble macht sich gleich auch noch verdient um die Aufklärung darüber, dass unser herrliches Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland doch nicht gemeint ist als ein Hindernis für staatlichen Gewaltgebrauch, sondern als das Instrument für diesen Gewaltgebrauch und seine Konjunkturen. Deswegen sagt der Schäuble auf die Frage von dem Spiegel, ob mit seinen angestrebten Gesetzesänderungen, zum Beispiel in Sachen Fliegerabschießen, nicht eine rote Linie überschritten wäre. Darauf sagt der Schäuble reichlich cool, Zitat aus dem Spiegelgespräch, die rote Linie ist ganz einfach. Sie ist immer durch die Verfassung definiert, die man allerdings verändern kann. Zitat Ende. Ist doch mal ein Aufklärungswerk von dem Herrn Schäuble. Unser Innenminister erinnert daran, dass auch in der neuen, auf Dauer angelegten Ausnahmelage unseres Gemeinwesens verfahrenstechnisch die rechtsstaatliche Normalität gilt. Nämlich die, das staatliche Gewaltmonopol schafft sich seine Rechtsformen nach seinen Bedürfnissen und kann insofern, wenn die behauptete Bedrohung des Staats als Ganzes nur groß genug ist, auch mit Zugriffen der gröberen Art kaum mehr ernsthafte Fehler machen, wenn sie nur bei Zeiten eine präzise verfassungsrechtliche Rechtsgrundlage geschaffen hat. Auch darin ist der Schäuble ein Aufklärer, als er darauf aufmerksam macht, ja, unser Grundgesetz, das ist doch nicht so ehern, wie mal diese, wisst ihr schon, diese Tafeln da mit den 10 Geboten, die der Herr Gott, der Herr Jehova, irgendwann mal dem Moses vor die Füße geschmissen hat und die infolgedessen zeitlos gelten, ehern in Stein gemeißelt. Ja, manche Leute belieben, das Grundgesetz so aufzufassen. Der Schäuble ist hier aufklärerisch und sagt, das Grundgesetz ist ein Machwerk, in dem das staatliche Gewaltmonopol seine Herrschaftsgrundsätze niedergelegt hat. Und wenn seine Herrschaftsgrundsätze auf neue Konjunkturen treffen, dann muss das Grundgesetz verändert werden. Naja, und dann ist er am Ende noch so gut zu sagen, dass die Veränderung des Grundgesetzes in seinem Sinne nichts anderes ist als eine Dienstleistung am Grundgesetz. Er sagt nämlich im Spiegelgespräch dann auch noch den hübschen Satz, das Grundgesetz würde doch zerbrechen, wenn wir es nicht anpassen würden. Also weil das Grundgesetz an der geänderten Realität zerbrechen würde, ist genau derjenige, der als amtierender Innen- und Verfassungsminister mit seinem politischen Bedarf diese Realität definiert, dann auch dazu berufen, für die bruchgefährdeten Artikel der Verfassung Sorge zu tragen.
Ja, das ist eigentlich Grund genug, diesen Gewaltbedarf, die Masse an Feinden, die die Bundesrepublik sich mit ihren Ordnungseinsätzen in aller Welt schafft, die Ordnung der Bundesrepublik Deutschland, die so viel Gewalt braucht, um weltweit sich durchzusetzen und nach innen alles abzusichern, all das einmal kritisch in Frage zu stellen. Es gibt ja auch sehr viele, die bei dieser Diskussion, bei den Diskussionen, die heißen, ja Leute, macht euch nichts vor, bald knallt's auch hier, und wir brauchen jede Menge Gewalteinsatz nach innen und außen, die dabei erschrecken. Aber die Kritik, die geübt wird an dem, was in der Bundesrepublik Deutschland in Sachen Gewaltbedarf verlautet wird, die Kritik taugt manchmal sehr wenig. Es ist nämlich schon ziemlich jämmerlich, wenn man den Schäubles, Merkels, Jungs, Becks und wie sie alle heißen, damals auch den Rot-Grünen, einfach vorgehalten hat, der fabrizierte und reformierte Rechtszustand bei der inneren Sicherheit, der sei doch eigentlich der sei eigentlich jetzt sehr in Ordnung, aber wenn man es erweitern würde, wenn man das hochrechnet, wenn man sich ausrechnet, was noch alles folgen könnte, was man damit machen könnte, ja, dann würde es schlimm. Eine Frage, reicht es denn nicht, was Sie schon alles machen? Ist es nicht ein Anlass, sich zu fragen, wofür braucht es denn so viel Gewalt und Überprüfung und so weiter? Ist der Hinweis, es könnte noch viel schlimmer kommen, eigentlich eine gute Kritik? Ist es, wenn man so redet, da könnte ja noch mehr kommen, dann könnte ja auch dieses oder jenes noch passieren? Wenn man so argumentiert, wenn man sagt, was der Schäuble alles mit diesen Mitteln, mit diesen Daten machen kann, dann stelle ich mir Schlimmstes vor und male das aus. Ja, ist daran nicht auffindbar, dass man sich dann ganz unter der Hand bei seiner Kritik einfach einverstanden erklärt mit dem, was gerade ist, mit dem Status quo? Diese Art von Kritik, die kleidet sich ja auch gern in die Art, die geltende Rechtslage gibt doch schon alles für den Gewaltbedarf her. Ja, sollte man nicht fragen, warum eigentlich dieser Gewaltbedarf da ist? Und wenn man dann sagt, ja, für die Bekämpfung der Feinde, der Terroristen, der Bösen, da sei man ja auch, aber man solle doch dabei nicht übertreiben, die Sicherheit nicht so weit treiben, dass dann die Freiheit leidet. Ja, wenn man sich schon so hinstellt und sagt, ja klar, die gleichen Zwecke wie du, Schäuble, nur etwas verhältnismäßiger. Wenn man sagt, die gleichen Zwecke wie du, Jung, nur mit etwas anderen Mitteln, dann macht man sich ganz ohne zu prüfen, was eigentlich die Ziele und Zwecke sind mit diesen schon gemeinen. Man sagt einfach, wir, ich und Schäuble, wir haben die gleichen Feinde. Ist das eigentlich wahr? Und was sehr beliebt ist, wenn man davor warnt, Terrorbekämpfung, das sei doch alles nur ein Vorwand. Das sei ein Vorwand für ganz andere, viel weiterreichende und ganz unanständige Absichten, die man jedenfalls dem Herrn Schäuble oder irgendjemanden anderes zutrauen würde. Von wegen Überwachung pur, einfach jeden überwachen, in seinem Privatleben einfach jedermann überprüfen. Leute, kein Mensch, keine Diktatur, kein politischer Zweck auf der Welt hat den Zweck, einfach jedermann ohne politische Absicht und Grund einfach zu überwachen. Das Bild ist so schlecht und daher auch die Kritik. Dabei halten ja die Zuständigen, die Politiker in der Bundesrepublik Deutschland, wie auch in den anderen großen kapitalistischen Demokratien, gar nicht mit dem politischen Zweck hinter dem Berg. Sie sagen, das Projekt, ausgerufen von den Vereinigten Staaten unter Beteiligung aller anderen, heißt Weltkrieg gegen den internationalen Terrorismus. Man macht nicht bei jedem, aber bei fast allen mit. Man erfindet sich selbst neu als Großmacht, die überall eingreift. Und, tja, wer diesen Zweck, wir schaffen Ordnung auf der Welt, wir bringen die Welt in Ordnung, mit unseren Gewaltmitteln gestalten wir die Welt, so wie es diese kapitalistische Demokratie überall will. Wer diesen Zweck nicht kritisieren will, der bringt übrigens auch keinen Einwand mehr zustande gegen die Ableitung der Notwendigkeit flächendeckender Überwachung der Bevölkerung aus der Bedrohung durch ja, terroristische Schläfer, durch Böse, die dieser Bundesrepublik Deutschland Böses wollen. Der Generalverdacht eines Überwachungsstaates, der bezweifelt etwas. Und zwar, er bezweifelt ganz grundlos das Unterscheidungsvermögen des Rechtsstaats, dem es wirklich um die Eliminierung seiner potenziellen Feinde, die er Terroristen und andere nennt, geht. Es ist eben so, die potenziellen Terroristen, aber auch andere, die auf diese Liste geraten, sei es diese militante Gruppe, die sie zu einer terroristischen Vereinigung erklären, oder G8-Störer, die in das Raster der möglichen terroristischen Vereinigungen eingeordnet werden. Sie sind als potenzielle Feinde des Staates bei seinen Absichten identifiziert. Und wer da nur meint, ja, in Wirklichkeit geht es ihnen um was anderes, sie wollen die folgsamen Untertanen alle durchleuchten, der malt ein sehr idyllisches Bild. Die gewaltbereite Demokratie hat sehr viel Gewaltbedarf nach außen, die Welt in ihre Ordnung bringen und nach innen Zuverlässigkeit auch an der Heimatfront. Und die folgsamen Untertanen, dass die folgsam sind, funktionieren, nicken und mitmachen, ja durch dick und dünn gehen und ständig rufen, wir, Schäuble, ne, der Innenminister, die Bundesregierung und ich, wir sind ein großes Wir und wir gehen gemeinsam durch dick und dünn, haben nur so unsere Einwände bei den verschiedenen Mitteln. Ja, darauf verlassen sich doch die Polizei, Justiz und Verteidigungsminister.
Der Schäuble und der Jung, die sagen, sie machen das alles nur wegen mir. Wegen dir und mir. Wegen der Sicherheit der Bürger, sagen sie. Und dafür kann man gewisse Beschränkungen der Freiheit ja dann wohl in Kauf nehmen. Denn Sicherheit ist ja wohl die allererste Dienstleistung, die ein Staat seinen Bürgern schuldig ist. So, nämlich als Dienstleistung für seine Schutzbefohlenen von unten, kleidet der demokratische Staat einen Sachverhalt ein, der genau umgekehrt herum funktioniert. Bitte sehr, warum sind die Insassen Deutschlands denn neuerdings so schutzbedürftig? Einzig deswegen, weil ihre Herrschaft, der Herrschaft, Freiheit am Hindukusch verteidigen will. Weil das Herumfuhrwerken des demokratischen Deutschland in aller Welt diesem demokratischen Deutschland Feinde schafft. Ich habe doch mit irgendeinem Heini von Afghanistan genauso wenig zu tun wie der mit mir. Geschweige denn, dass wir einen Grund hätten, uns gegenseitig die Schädel einzuschlagen. Aber weil Deutschland dort Interessen hat und verfolgt, da ist die Sache schon was anderes. Deutschland schafft sich Feinde. Gewiss, diese Sorte Feinde, sagen wir mal Bin Laden oder Taliban, das sind todsicher keine angenehmen Zeitgenossen. Das sind halt brutale Gewalttäter aus nationalistischer Gesinnung. Bloß, ich würde mal sagen, wer gegen sowas eine Abneigung hat, der sollte ruhig mal in Betracht ziehen, dass in Sachen Gewalt aus nationalistischer Gesinnung erstmal vor dem Bin Laden ganz andere und viel effektiver tätig gewesen waren. Der sollte mal in Betracht ziehen, wie viel Elend die Weltordnung namens Globalisierung anrichtet. Und mit wie viel Ordnungsgewalt die mächtigen Aufsichtsnationen ihre Macht in dieser Weltordnung sichern, gerade weil ihre Interessen so zerstörerisch wirken und Feinde hervorrufen. Damit züchten sich die Oberaufseher dieser globalisierten Welt ihre gleichgesinnten Widersacher von der Bin Laden und so weiter Front, die sie dann wieder kleinkriegen müssen. Deshalb und nur deshalb muss der Schäuble uns vor Terroristen schützen, wie er sagt. Und weil es dabei zuallererst um die Durchsetzung der Staatsgewalt geht, um deren Sicherheit. Tja, deswegen müssen hiesige Untertanen halt von jetzt an damit leben, dass sich zu ihren angestammten Lebensrisiken jetzt das neue Lebensrisiko in Anführungsstrichen dazu gesellt, in der U-Bahn auf einen Sprengsatz zu treffen. Oder aber, was alles schon passiert ist, in der U-Bahn von Polizisten sozusagen final geschützt zu werden. Also der finale Todesschutz ist da ja schon passiert in Großbritannien neulich. Oder es kann einem auch passieren, von einem, also als Passagier im Flieger, von einem zuverlässigen Eurofighter abgeschossen zu werden. Fazit: Es war eben immer schon ein bisschen teurer, Angehörige einer so erfolgreichen und ambitionierten imperialistischen Macht wie Deutschland zu sein. Deswegen ist sich einen kritischen Begriff über die Staatsräson dieses imperialistischen Deutschland zu bilden, die passende Antwort auf die innere Sicherheit.